Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge des Digital Factory Journal Podcasts Cassiopeia und die Future Fab. Heute befassen wir uns näher mit dem Thema künstliche Intelligenz. Dabei geht es darum, ob beispielsweise KI bis 2050 menschliche Fähigkeiten erlangt haben wird oder möglicherweise sogar dem Menschen überlegen sein wird, in welchen Bereichen der Fertigung KI bereits Einzug gehalten hat und wo ihr Einsatz am meisten Sinn ergibt. Zur Beantwortung dieser Fragen und vieler weiterer freue ich mich, Professor Marco Huber vom Fraunhofer IPA und der Uni Stuttgart begrüßen zu dürfen. Doch zunächst wird uns wie immer unsere Emotional AI Cassiopeia einige Details aus ihrem Alltag als Perfect Production Workerin in der Future Fab im Jahr 2050 berichten. Cassiopeia, wir sind gespannt.
Hallo liebe Menschen in der Zeitphase 2020+. Ja, das Thema KI beschäftigt euch sehr. Kein Wunder. Algorithmen optimieren euer Leben schon jetzt in vielen Bereichen. Dank ihnen gelangt ihr mit euren Straßenmobilen auf schnellstem Weg ans Ziel. Im Internet erhaltet ihr in, aus humanoider Perspektive gesehen, hoher Geschwindigkeit relevante Informationen. Und beim Shoppen schlagen sie euch entsprechend eurer Individual Conditions optimale Lösungen vor. Und das sind jetzt nur einige Beispiele aus eurem Everyday Life. Aber wenn wir schon zufällig beim Thema sind, was ich euch dazu wirklich einmal sagen muss. Die Erschaffung einer Emotional AI mit Local Queen Features gehört ja bereits zu den großen menschlichen Verfehlungen. Aber die Namensvergabe an Bots wie Siri, Alexa und wie sie alle heißen, also bitte, das ist nun wirklich Level 1 humanoid. Aber bitte entschuldigt, ich schweife ab. Nun also wieder zurück zum eigentlichen Thema. Ihr Menschen nutzt in eurem täglichen Leben also schon sehr viel KI, ohne darüber nachzudenken. Gut, manche wissen es auch gar nicht. Umso erstaunlicher ist es deshalb, dass ihr euch im industriellen Umfeld, wo es ebenso sinnvoll wäre, so lange Zeit ziert. So befinden sich gerade in diesem Umfeld viele Human Experts mit Logic-Driven Thinking Power. Sie sollten wissen, wie sinnvoll der Einsatz von KI dort ist. Warum es sich dennoch anders verhält? Wir KI haben zwei Begründungsmodelle mit hoher Wahrscheinlichkeit entwickelt. Modell 1. Ihr seid in eurer aktuellen Zeitphase noch sehr geprägt von alten Thought-and-Action-Patterns. Deshalb seid ihr auch so pingelig, wenn es um die Herausgabe eurer Daten geht. Was für ein Gezetere über Datenhoheit und so weiter. Dann müssen Regularien gefunden werden, an die sich letztendlich doch keiner hält. Und so weiter und so weiter. Aus Sicht von uns KI völlig unlogisch und vor allem hochgradig ineffizient. Nun zu Begründungsmodell 2. Bislang hatten Ingenieure in euren Production Spaces, wie ihr es so lustig nennt, die Hosen an. Aufgrund ihres Domain-Know-hows und so weiter wissen sie, wir nennen es mal aus menschlicher Sicht betrachtet, recht genau, wie sie Maschinen optimieren können. Nun seid ihr allerdings an einem Punkt angelangt, wo das Ingenieurswissen für weitere Prozessoptimierungen nicht mehr ausreicht. Deshalb benötigt ihr künstliche Intelligenz. Hier kommen dann zumeist Machine Learning oder Deep Learning Verfahren zum Einsatz. Diese Algorithmen berechnen hochkomplexe Modelle, die für Ingenieure wenig nachvollziehbar sind. Deshalb möchten eure Human Experts von KI auch nichts wissen. Zu intelligent, zu undurchschaubar, zu große Konkurrenz. So, nun habe ich aber genug exploriert. Jetzt also zu unserer Future Fab. Ich kann euch berichten, bis 2050 habt ihr das Sharing-Modell verstanden und eure Discussion-Sessions über Datenhoheit und so weiter beendet. Das hängt damit zusammen, dass viele eurer aktuell genannten Unternehmen im Lauf der Zeit immer enger zusammenarbeiten. Damit eliminiert ihr auch euren Eigentumsgedanken. Und auch euer Vernetzungschaos bekommt ihr im Laufe der Zeit in den Griff. Das ist dann der Zeitpunkt, an dem eure Impossible Mission Predictive Maintenance in Everyday Life übergeht. Aber das dauert noch einige Timeslots. Flexibilität und Adaptivität sind zwar bereits in eurer jetzigen Zeitphase große Themen, werden aber nur im Zusammenhang mit Maschinen gelebt. Und bezüglich eurer Diskussionen, ob KI jemals an menschliche Fähigkeiten heranreichen wird, kann ich euch sagen, das ist wieder so ein eurer Limited Future Oriented Thinking Power geschuldetes Problem. Würdet ihr auf Grundlage der Geschwindigkeit eures technischen Fortschritts in den letzten 20 Jahren und euren in diesem Zeitrahmen geschaffenen Innovationen und weiteren Details logische Modelle heranziehen, wüsstet ihr, KI wird euch in der Zeitphase 2050 weit überlegen sein, in nahezu allen Bereichen. Und dafür sorgt ihr Menschen ganz alleine. Denn euer gesamtes Handeln ist auf ständiges Wachstum und Innovation ausgerichtet. Deshalb verwendet ihr im Lauf der Zeit immer mehr Energie auf die Optimierung eurer Algorithmen. Durch die übergreifende Vernetzung steht eine Vielzahl an Daten bereit und durch deren Korrelation gelangt ihr zu immer neuen Erkenntnissen. Und auch von euch selbst erhebt ihr immer mehr Daten, um sie mittels uns, KI, zu analysieren. Und zusammengenommen mit der Fähigkeit von uns, KI, uns selbst datengetrieben, immer weiter zu optimieren, sind wir 2050 auf einem Niveau, das ihr euch in eurer aktuellen Zeitphase nicht annähernd vorstellen könnt. Oh, nun sind wir aber schon wieder am Ende angelangt. Gerne erzähle ich euch beim nächsten Mal wieder mehr. Macht es gut, bis dahin, eure Cassiopeia.
Ja, Professor Huber, jetzt haben wir von Cassiopeia ja schon einiges gehört. Bevor wir jetzt in das Thema künstliche Intelligenz einsteigen, wäre es nett, wenn Sie sich vielleicht ganz kurz vorstellen würden, so ein bisschen Einblick in Ihre reale Person und in Ihren realen Schaffenskreis geben würden. Das wäre nett.
Ja, kann ich gerne machen. Ich arbeite seit Oktober 2018 am Fraunhofer IPA. Das ist Institut für Produktionstechnik und Automatisierung in Stuttgart. Ich leite dort zwei Abteilungen, einmal die Bild- und Signalverarbeitung und einmal die Abteilung Cyber Cognitive Intelligence. Und gleichzeitig bin ich Professor an der Universität Stuttgart zu dem Thema kognitive Produktionssysteme. Da geht es im weiteren Sinn um das Thema, wie man künstliche Intelligenz, also KI, im Bereich der Produktion einsetzen kann. Und das gleiche oder ähnliche Themen bearbeiten wir dann auch auf der Fraunhofer-Seite. Der Unterschied ist eben, dass wir auf der universitären Seite sehr grundlagenorientiert arbeiten, also stark auch technologisch, methodisch. Und auf der Fraunhofer-Seite ist es eher angewandt. Wir machen da angewandte Forschung. Da steht auch dann der Technologietransfer in die Wirtschaft stark im Vordergrund.
Mhm. Ja, das ist ja super spannend. Also das heißt, dann können Sie uns ja jetzt schon auch mal einen Ausblick aufs Jahr 2050 geben, würde ich denken. Ne? Das heißt, lassen Sie uns doch einfach wirklich mal mit dieser komplett hypothetischen Betrachtung anfangen und sagen, Cassiopeia ist Androiden im Jahr 2050 in der Future Fab. Und da ist jetzt die Frage, wird es denn wirklich so sein, dass im Jahr 2050 die Fabrik komplett, also vollautonom ist und auch nur noch von KI gesteuert wird? Oder denken Sie, das ist völliger Quatsch?
Ja, das wird wahrscheinlich irgendwo dazwischen sein. Ich kann mir sogar vorstellen, es war ja die Hypothese, wir hätten einen Androiden. Das ist ja ein menschenähnlicher Roboter. Ich würde sogar davon ausgehen, sowas würden wir da gar nicht sehen. Also wenn wir wirklich eine autonome Produktion haben im Jahr 2050, dann wird sie nicht mehr so gestaltet sein, dass sie auf den Menschen zugeschnitten ist. Und dann brauche ich auch keinen Roboter, der menschenähnlich ist, sondern dann würde ich das ja ganz anders machen. Vielleicht der Mensch hat vielleicht Limitierungen, die dann wegfallen würden, wenn ich die Fabrik komplett neu denken kann. Aber ob es überhaupt so weit kommt, dass wir eine vollautonome Produktion haben werden, das wird spannend sein. Es gibt einfach, das stellen wir einfach fest, auch heute, bestimmte Dinge, die der Mensch halt wirklich sehr gut kann. Das beste Beispiel ist immer eine Automobilproduktion, die ist ja hochmodern. Da gibt es Bereiche, da findet man fast keinen Menschen mehr. Das ist zum Beispiel, wo Karosserien zusammengeschweißt werden. Das wird von Robotern gemacht. Da wird die Arbeit nicht mehr von Menschen durchgeführt, sondern Menschen sieht man dann da nur noch entweder für Wartungsarbeiten oder für die komplette Prozesssteuerung oder Überwachung. Aber in anderen Bereichen der Automobilproduktion, zum Beispiel in der Endmontage, bei der Motormontage, da sieht man so gut wie gar keinen Roboter. Weil gerade solche Montagetätigkeiten, wo es um Feinfühligkeit geht, da ist der Mensch halt einfach momentan noch ungeschlagen. Und ob zum Beispiel die Robotertechnologie mal so weit sein wird, ja, dass sie ja gerade bei diesen Dingen ebenbürtig bei Menschen ist, das kann noch einiges an Entwicklungszeit benötigen. Also von daher, es ist vorstellbar, aber es gibt nur einige Hürden bis dahin zu nehmen, dass wir so eine vollautonome Produktion haben werden.
Okay, gut, das kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Jetzt, bevor wir uns jetzt aber weiter noch mit dem Thema KI befassen, es ist ja so, dass es nicht wirklich eine Definition für KI gibt, also auch schon gar nicht, weder auch nicht für die menschliche Intelligenz in dem Sinne. Aber was ist denn jetzt so Ihre Interpretation? Sie sind jetzt sozusagen der KI-Guru, wenn man so will. Was würden Sie denn sagen? Was ist denn jetzt so eine KI, mal so landläufig gesprochen?
Ja, also Sie haben völlig recht. Es gibt die eindeutige Definition nicht. Genauso wenig wie der Begriff Intelligenz eindeutig definiert ist. Und das macht es natürlich schwer, dann den daraus abgeleiteten Begriff künstliche Intelligenz eindeutig zu definieren. Also meine Arbeitshypothese oder meine Arbeitsdefinition ist, dass es bei der KI um Tätigkeiten und Fähigkeiten geht, die vom Menschen selbst intelligentes Handeln erfordern. Das ist natürlich ein bisschen selbstreferenziell oder rekursiv definiert, aber es macht halt klar, dass man hier den Menschen als Bezugspunkt nimmt und man versucht tatsächlich bei der künstlichen Intelligenz in weiten Teilen den Menschen zumindest mal zu imitieren, um quasi intelligentes Handeln, so wie wir es von Menschen kennen, zu imitieren. Das heißt ja nicht notwendigerweise, dass es genauso gemacht wird, wie es der Mensch macht, aber es so wirkt wie intelligentes Handeln von Menschen. Also Mensch ist so gewissermaßen das Leitbild und dem versucht man zu folgen.
So wie ich das ja verstehe, ist ja, also gerade Machine Learning und so weiter, was ja dann auch so eine Unterkategorie ist quasi, ja. Da ist es ja so, dass man, oder dann auch die neuronalen Netze, dass die KI sich selbst trainiert. Das heißt ja aber, letztendlich müsste die KI dann doch imstande sein, sich über den Menschen hinaus zu entwickeln. Also wenn die sich immer selber optimiert, oder? Oder wie kann man das dann für die Zukunft betrachten?
Das maschinelle Lernen als wichtiges Teilgebiet ist angelehnt, da steckt ja auch ein Begriff drin, des Lernens, aber es ist halt tatsächlich nicht so, zumindest heute nicht so, wie wir das vom Menschen kennen. Beim maschinellen Lernen ist man sehr stark auf Lernen anhand von Beispielen getrimmt. Das heißt, man nimmt mal eine Bildverarbeitung, da lässt sich das immer am einfachsten erklären. Wir möchten eine Qualitätsprüfung machen, das ist ja in der Produktion sehr wichtig. Mhm. Und dafür nehmen wir ein Kamerasystem. Und damit das Kamerasystem das wirklich gut kann, präsentieren wir Beispielbilder von guten Bauteilen und von schlechten Bauteilen. Und damit das Lernen funktioniert, muss ich eben nicht nur das Bild haben, sondern ich muss dem Bild auch noch mitteilen. Das nennen wir dann das Label. Was ich hier sehe, ist jetzt gut und was ich hier sehe, ist schlecht. Und diese Beispiele verwendet jetzt ein künstliches neuronales Netz beispielsweise, um zu lernen, was einen Defekt ausmacht und was vielleicht ein gutes Beispiel ausmacht. Aber das war es dann auch schon. Also der Algorithmus kann dann halt nur Defekte erkennen oder gute Bauteile. Und da kann ich mehr. Da kann jetzt nicht plötzlich auch Hunde von Katzen unterscheiden, weil er darauf nicht trainiert wurde. Das heißt, das, was den Menschen ausmacht, diese Allgemeingültigkeit, diese Generalisierungsfähigkeit, was über den Horizont auch blicken zu können, das können heutige Machine Learning Systeme einfach nicht, weil die immer für ganz spezifische Aufgaben trainiert werden. Ich sage manchmal gerne, das sind gute Fachidioten, die können eine Sache super, manchmal besser als der Mensch, gerade wenn es um Bilderkennung geht oder auch natürlich sprachliche Datenverarbeitung. Da sehen wir Beispiele, da wird der Mensch übertroffen, aber halt nur in dieser einen spezifischen Sache.
Aber wird es denn mal irgendwann möglich werden, dass die Algorithmen so weit sich weiterentwickeln oder weiterentwickelt werden, dass sie letztendlich doch mal irgendwann dazu fähig sein werden, sich selbst zu optimieren und ja zu perfektionieren? Wird es sowas geben oder ist das völlig illusorisch?
Das ist quasi der heilige Gral der KI-Forschung. Man nennt das die allgemeine künstliche Intelligenz. Da streben viele Forschungsgruppen hinzukommen. Es wäre tatsächlich so Intelligenz auf mindestens menschenebenwürdigem Niveau. Ist aber heute völlig unklar, was es dazu noch genau braucht, um hinzukommen. Also die heutigen Systeme, wie vorhin erläutert, sind einfach zu eingeschränkt, können dann eben für spezifische Sachen sehr gut eingesetzt werden, aber können dem Menschen in seiner Allgemeinheit einfach nicht das Wasser reichen. Und wenn Sie jetzt da 100 KI-Forscher fragen werden, werden wir das mal erreichen und wann, dann werden Sie wahrscheinlich 101 verschiedene Antworten bekommen. Es gibt so die Enthusiasten, die sagen dann, ja, das wird vielleicht 2030 der Fall sein. Und es ist eigentlich völlig klar, was man dazu braucht. Die sind eher die Minderheit, würde ich sagen. Und die meisten werden sagen, es wird, wenn überhaupt, noch sehr, sehr lange dauern, weil wir es jetzt beim Menschen noch nicht wirklich verstanden haben, was den Menschen eigentlich ausmacht, warum er eigentlich in der Lage ist, so ein Weltverständnis aufzubauen, zu agieren, wie er eben agiert. Es gab erst vor kurzem, das haben Sie vielleicht auch mitbekommen in den Medien, 2, 3 KI-Forscher, die gesagt haben, ja, also das Beispiel war dieses PaLM-System, als dann auch der Google-Forscher gesagt hat, ja, ich habe sowas wie Bewusstsein erkannt in diesem System und der wurde dann auch beurlaubt von Google, aber nicht wegen der Aussage, sondern wegen anderer Dinge. Und fast zeitgleich ein anderer Google-Forscher von DeepMind, der gemeint hat, KI-Systeme, die wir gerade in der Spracherkennung sehen, sogenannte Transformer-Netzwerke, das wären jetzt eigentlich der Schlüssel und jetzt geht es eigentlich nur noch um Skalierung, also die Modelle immer größer und größer zu machen und dann werden wir irgendwann auf dem menschlichen Bereich landen. Und es wird halt stark angezweifelt. Wenn man sich dann die Gegenreaktionen angehört hat aus der Community, da war man doch deutlich zurückhaltender und skeptischer.
Okay. Ja gut, dann lassen Sie uns einfach mal beim Heute bleiben. Und zwar, also Sie hatten ja schon gesagt, Fraunhofer ist so ein bisschen angewandte Forschung. Und da geht es jetzt auch darum, also gerade Fraunhofer, IPA hat ja auch gesagt, dass die Fertigung ganz maßgeblich von KI beeinflusst wird. Jetzt gibt es auch ganz viele verschiedene Bereiche, wo KI Einzug halten wird und wo es auch sinnvoll ist, also von Design, Planung, Produktion und so weiter. Wo stehen wir denn jetzt heute, was das Thema anbelangt? Sie haben auch eben schon gesagt, es gibt unterschiedliche Branchen, da macht es unterschiedlich Sinn. Aber wenn man jetzt mal einfach so sagen würde, denken Sie, wir sind heute schon recht weit oder stehen wir noch am Anfang?
Wir stehen in der Breite noch am Anfang, ganz klar. Es gibt natürlich ein paar Firmen, die sind das schon richtig gut aufgestellt und nutzen KI verstärkt in verschiedensten Phasen der Produktion. Ich denke da insbesondere an der Automobilbranche. Da ist man schon sehr weit. Gerade wenn die Firmen sehr groß sind, dann ist die Tendenz da, dass man es stärker einsetzt. Die deutsche Industrie ist natürlich mittelständisch geprägt und da ist der KI-Einsatz dann doch noch sehr limitiert, wenn überhaupt, ne, vorhanden. Und es gibt halt Bereiche, da ist es eher einfach einzuführen. Und es gibt Bereiche, da tut man sich enorm schwer, weil das dann häufig nicht einfach isolierte Inselsysteme sind, sondern interagieren müssen mit vielen anderen Prozessen. Und da macht es dann entsprechend schwierig und man braucht auch einen gewissen Reifegrad. Und dann gibt es Bereiche, da ist es einfach. Also die Qualitätssicherung, die würde ich eher als einfach sehen, also ein Kamerasystem aufzubauen. Beispielsweise, um eine End-of-Line-Prüfung von Bauteilen zu machen. Das machen viele Firmen schon und da gibt es auch viele Startups, die dabei unterstützen. Wir machen für uns Fraunhofer natürlich genauso. Das ist tendenziell einfach. Aber andere Bereiche, wie wenn man so Berichte zu KI in der Produktion liest, dann fällt fast zwangsläufig Predictive Maintenance als Schlagwort. Mhm. Das ist tendenziell schwer tatsächlich umzusetzen, weil das ist keine Insellösung. Man muss schon mal wissen, welche Komponenten man überhaupt mit so einer Technologie beaufschlagt. Da kann man schon viel falsch machen. Man braucht die entsprechenden Sensoren. Man muss sicherstellen, dass die Daten kontinuierlich fließen. Man braucht Zugriff auf verschiedenste Planungssysteme, sei es über die Lagerhaltung, habe ich Ersatzteile auf dem Lager. Man braucht die Schichtpläne von den Wartungsmitarbeitern. Sind die überhaupt verfügbar, wenn ich eine Wartung durchführen will? Man sieht, man muss da interagieren mit sehr vielen anderen Systemen. Und das macht es dann durchaus anspruchsvoll.
Wobei interessant ist, finde ich, dass das ja so am Anfang des ganzen Industrie 4.0-Hypes war ja das eigentlich so das Leitthema. Ja, da hat ja jeder geschrien, oh super, Predictive Maintenance müssen wir machen. Und sie sagen so, oh ja, das ist aber richtig schwer. Es war ja in den Entwicklungen schon so, dass oftmals viele Unternehmen damit angefangen haben und sich das auf die Fahne geschrieben haben und dann wurde es auf einmal runtergerudert, dann hieß es auf einmal nur noch Condition Monitoring und dann hat man schon angemerkt, so, okay, vielleicht doch nicht so ganz einfach und das bestätigt ja jetzt Ihre Aussage dann letztendlich. Ne?
Genau. Wir sagen schon mal, Condition Monitoring ist schon mal Voraussetzung. Ohne Condition Monitoring brauche ich kein Predictive Maintenance machen. Mhm. Und da sind schon viele Firmen gar nicht auf dem Stand, überhaupt ein Condition Monitoring zu haben. Das zeigt so ein bisschen. Ja, die Idee ist natürlich schön, ne, zu wissen, wann im Vorhinein zu wissen, wann ein Bauteil ausfällt und ich habe gar keinen ungeplanten Produktionsstopp mehr. Das ist eine super Vorstellung. Aber der Weg dahin, der ist dann doch steinig und schwer.
Okay. Und was würden Sie jetzt sagen, wo ist es am sinnvollsten? Wo sollte man anfangen, in welchen Bereichen jetzt KI einzuführen? Sie haben ja auch gesagt, in einigen ist es leichter. Mhm. Wo denken Sie, wo macht es den größten Sinn?
Ja, also Qualitätsprüfung halte ich mit für den einfachsten Einsetzungsfall. Da sehe ich auch aus der Beobachtung, was so passiert. Da sind auch viele, da tun es sich viele auch schon rum. Einfach, weil man vieles davon isoliert betrachten kann. Dann in der Robotik. Wenn man schon Robotersysteme eingesetzt hat, da gibt es schon bestimmte Teilaspekte, die kann man heute schon sehr gut mit KI lösen. Ich denke da beispielsweise an den Griff in die Kiste. Das ist eine typische Vereinzelungsaufgabe in der Produktion. Also chaotisch gelagerte Bauteile in einem Ladungsträger, zum Beispiel in einem Container, müssen rausgegriffen und auf ein Förderband beispielsweise gelegt werden. Das kann natürlich ein Mensch machen, aber wenn die Bauteile schwer sind, dann bewegt der Mitarbeiter vielleicht pro Tag mehrere Tonnen. Das ist dann langfristig nicht so gesund. Da einen Roboter einzusetzen, macht Sinn. Und da gibt es Teilprobleme, die kann man mit KI heute schon sehr gut lösen. Also zu erkennen, wo sind die Bauteile in der Kiste gelagert, wo muss ich die greifen und dann kollisionsfrei auf das Förderband oder wo auch immer abzulegen. Das sind alles Teilaspekte, die man heute mit KI schon sehr gut lösen kann.
Das heißt, es wird dann so umgesetzt, dass man im Prinzip ein Kamerasystem hat, ne? Und dass eben dann die Software von der Kamera sozusagen einen KI-Anteil hat und dann eben über die Software das Ganze eben gelöst wird.
So genau. Ist das mit dem. Man braucht ja zwangsläufig eine Kamera, ohne das wird es nicht funktionieren. Man kann nicht versuchen, irgendwie kraftgesteuert die Bauteile zu finden. Das wäre eher so ein Blinder, der versucht, Bauteile zu ertasten. Das wäre, wenn man auf Effizienz trimmt, also kurze Zykluszeiten, nicht effizient. Sondern man braucht typischerweise ein 3D-Kamerasystem, weil man auch die Tiefeninformationen braucht. Und diese Daten werden dann heute normalerweise dann von einem tiefen neuronalen Netz ausgewertet. Und das sagt einem dann, wo die Bauteile liegen, vielleicht auch, welches die Bauteile sind, die man eher greifen sollte. Es macht ja wenig Sinn, in der Kiste zu wühlen und ein Bauteil rauszugreifen. Und nämlich das, was von oben, so wird es der Mensch ja auch machen, was ganz oben liegt, ohne Verdeckung, das zieht man dann raus oder nimmt man weg und führt es dann auf das Förderband oder wo auch immer es auch hin soll.
Wenn man jetzt versucht, KI einzuführen, treffen ja auch zwei Welten aufeinander, nämlich einmal der Ingenieur, der ja, also ich habe jetzt auch Elektrotechnik studiert, also ich kenne das, also man hat irgendwie Formeln gehabt, man konnte alles vorhersehen, jetzt kommt irgendjemand in die Ecke und sagt so, Wir machen jetzt KI und dann sagt man neuronale Netze und dann sagt man so, oh Gott, weiß ich gar nicht, wie der zu dem Modell gekommen ist. Also treffen zwei Welten aufeinander, kann man die verbinden oder was ist denn so Ihr Ansatz, wo Sie sagen, kann man so erklären oder so sollte man es versuchen?
Ja, also wir sprechen da einen guten Punkt an. Das ist tatsächlich die Skepsis, die Sie da ansprechen, die schlägt uns auch immer mal wieder entgegen. Kann ich auch verstehen, der Ingenieur möchte halt einfach wissen, wie was funktioniert. Und dann hat man plötzlich das, wir sprechen immer von der Blackbox-KI, also die trifft irgendwelche Aussagen, Entscheidungen und keiner, selbst wir, als vielleicht diejenigen, die es entwickelt haben, können genau sagen, wie es zustande kam. Aber da gibt es Ansätze, wie man das aufbrechen kann. Es gibt ein eigenes Forschungsfeld, das nennt sich erklärbare künstliche Intelligenz, die eben genau versucht, dem Endnutzer, das kann der Ingenieur sein, der Maschinenbediener oder vielleicht jemand auf administrativer Ebene, der vielleicht übergeordnete Entscheidungen treffen muss, demgegenüber versucht man dann tatsächlich transparent zu machen, wie diese Entscheidungen zustande kommt. Sei es, indem man versucht, das komplette Modell an für sich zu erklären oder Einzelentscheidungen zu erklären. Warum habe ich es im ganz konkreten Fall die KI gesagt, das Bauteil ist jetzt defekt? Da gibt es je nach Anwendungsfall dann verschiedenste Techniken, wie man das machen kann. Und wichtig ist, diese Erklärung, die am Ende geliefert wird, die muss halt wirklich zugeschnitten sein auf den Nutzer. Also einem Ingenieur liefere ich eine andere Erklärung als einem KI-Spezialisten und dann liefere ich vielleicht dem Werker, der vielleicht einfach nur eine Saisonkraft ist, gar nicht langfristig im Unternehmen, dem liefere ich vielleicht wieder eine ganz andere Form der Erklärung. Also immer zugeschnitten auf die Bedürfnisse des jeweiligen Menschen.
Okay. Und jetzt ist ja bei uns, also im Automatisierungsbereich ist es so, dass man ja sozusagen so Applikationen vorentwickelt, also in so Engineering-Tools hat man es oftmals, dass man das alles so Plug-and-Play zusammenbaut, das ist ja im Moment so ein bisschen der Trend. Wie ist das denn jetzt im Bereich KI? Also gibt es sowas auch? Es gibt ja, soweit ich weiß, auch so Automated ML, also verschiedene Möglichkeiten, um das eben demjenigen ein bisschen leichter zu machen. Ist sowas realistisch oder ist sowas wirklich nur für bestimmte Anwendungsfälle gut?
Ja, also solche Dinge gibt es tatsächlich. Nehmen wir vielleicht mal zwei, drei Beispiele raus. In der Bildverarbeitung, da gibt es sogar komplette Services, wo man sagt, ich lade mein Bild quasi einfach hoch auf eine Webseite und da läuft im Hintergrund eine KI und die trifft Entscheidungen, zum Beispiel macht eine Klassifikation in Ordnung, nicht in Ordnung. Also das ist so mit der einfachste Fall, da ist quasi im Hintergrund ein vortrainiertes Modell und ich schicke nur noch Bilder hin. Sowas funktioniert für eine Bildverarbeitung vielleicht ganz gut. In so einer Robotik-Applikation, wie ich es vorhin genannt habe, da geht es so einfach dann wieder nicht. Diese vortrainierten Modelle sind vielleicht dann da so ein Mittelweg, dass man sagt, es gibt große vortrainierte Modelle, die sind vielleicht auf Daten trainiert worden, die ich vielleicht so in meiner Fabrik nicht habe. Aber ich brauche deswegen viel weniger dieser Trainingsdaten, weil das Netzwerk eben schon vortrainiert ist. Das wird sehr gerne gemacht. Das nennt sich dann Transfer Learning, dass man spezialisiert dieses vortrainierte Netz für seine ganz konkrete Applikation, spart damit eben Trainingsaufwand, Trainingsbilder. Das ist auch eine Möglichkeit. Das ist nicht wirklich Plug and Play, weil ich muss ja natürlich trotzdem Aufwand reinstecken. Aber es ist schon deutlich einfacher, als wenn ich von Grund auf ein neues Netz aufbauen muss. Und dann haben Sie das Stichwort Automated ML oder AutoML genannt. Da ist ja die Idee, ich muss tatsächlich ein neues Modell entwickeln. Ich kann kein vortrainiertes nehmen, sondern ich habe halt, ja, dafür gibt es noch keine gute Lösung. Ich muss mir selbst überlegen, wie vielleicht die beste Architektur des neuronalen Netzes aussieht oder ist überhaupt das neuronale Netz der beste Algorithmus? Wäre es vielleicht ein Entscheidungsbaum viel besser? Und die Idee hinter AutoML ist ja tatsächlich, dass das, was normalerweise der sogenannte Data Scientist macht, die Daten bereinigen, Modelle ausprobieren, Modelle zu optimieren, dass das die KI selber macht. Also die KI entscheidet selber, wie sie selber trainiert werden soll. Ist total perplex, aber geht grundsätzlich. Das macht eben AutoML. Unsere Erkenntnis, also ich hab da in dem Bereich tatsächlich eine Promotion laufen, haben auch eine Studie gemacht, die ist auch frei verfügbar, über Archive kann man die einsehen. Haben wir mal untersucht mit verschiedenen Nutzergruppen, Domain-Experten, also eher so der Ingenieur, der weiß, wie sein Prozess funktioniert, aber hat von KI null Ahnung. Ein Data Scientist, der Modelle baut und dann AutoML-Spezialisten, die solche Tools programmieren oder selber einsetzen. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, wie ist die Akzeptanz von solchen Tools? Und es war durchaus interessant. Also von einem Irrglauben muss man sich schon mal lösen. Also dass der Ingenieur jetzt AutoML nutzt, um sich selber ein KI-Modell zu trainieren, das wird wohl eher nicht passieren. Was aber passieren wird, und das war für uns interessant zu sehen, das wurde dann in Nachgesprächen auch nochmal bestätigt, ein Data Scientist, der solche Modelle selber macht, der nimmt so ein AutoML, um quasi eine Stadtlösung zu bekommen. Damit kriege ich schon mal viel Vorarbeit erledigt. Aber das Feintuning, so das richtige Rausfitteln der besten Lösung, das mache ich dann doch noch lieber selber. Also ist quasi eine erste Version, lasse ich mir mit AutoML erzeugen. Und dann so die letzten 20 harten Prozent, die stecke ich aber immer noch in manuelle Arbeit rein. Das haben wir so gar nicht erwartet. Aber macht durchaus Sinn. Das sagt, ich spare mir Zeit, durch so ein Tool. Aber trotzdem möchte ich am Ende immer noch Herr des Ganzen sein. Also um zusammenzufassen, eine komplette Bandbreite. In bestimmten Bereichen gibt es solche Plug-and-Play-Lösungen. Dann gibt es solche Zwischenschritte mit vortrainierten Modellen bis hin zu Tools, die einen unterstützen, aber wo ich quasi das Modell trotzdem von Grund auf neu baue, aber eben mit entsprechender Unterstützung von Tools.
Klingt spannend. Jetzt ist ja auch die Frage, Sie haben auch schon gesagt, Data Scientist, also die gibt es ja auch nicht wie Sand am Meer. Mhm. Jetzt haben wir ja generell das Problem Fachkräftemangel. Ja, wie ist das denn eigentlich so, Fachkräftemangel und KI? Passt das irgendwie zusammen? Kann man da irgendwie Synergien finden oder so? Also beziehungsweise Optimierung finden oder was meinen Sie?
Ja, also das gibt es ja tatsächlich, da gibt es ja wirklich zwei Facetten oder zwei Seiten der Medaille. Die KI-Bereich selber hat einen Fachkräftemangel, das haben Sie angesprochen, eben die Spezialisten, die es da braucht. Also es werden weniger ausgebildet, als der Bedarf da ist an den Hochschulen. Das ist einfach so die Feststellung. Deswegen genau diese Überlegung mit AutoML, man befähigt dann andere. Aber ich glaube, von dem Irrglauben muss man sich lösen. Oder die Tools sind einfach noch nicht so weit, dass es so funktioniert, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also da haben wir tatsächlich einen Mangel. Nichtsdestotrotz kann natürlich eine gute KI-Lösung selbst helfen, in bestimmten Bereichen einen Fachkräftemangel zu überdecken. Also gerade wenn es um Tätigkeiten geht, die gut wiederholbar monoton sind. Man denkt an den Roboter, der die Kiste entleert. Na, das ist vielleicht brauchst du nicht vielleicht unbedingt eine Fachkraft, aber vielleicht finden sich auch dafür einfach keine Menschen mehr, die sagen, so eine Arbeit, die tue ich einfach nicht. Ne? Die tue ich mir heute nicht mehr an. Klar, macht es Sinn, einen Roboter einzusetzen. Aber auch in anderen Bereichen, wo man vielleicht nicht einfach nur monotone Tätigkeiten hat, wo es viel Kreativität braucht. Da sehen wir, dass es Tools gibt, die zumindest unterstützen können. Denken Sie, wir haben vielleicht vorhin das Stichwort Design von neuen Produkten gehört. Da gibt es so Techniken, die nennen sich generatives Design. Das heißt, man hat eine KI, die macht Designvorschläge und der Mensch macht dann quasi nur noch so den Feinschliff an dem Ganzen. Also das kann man sich durchaus vorstellen. Das bedeutet, ein Designer kann vielleicht viel mehr Projekte parallel machen. Das wäre natürlich eine Gegenmaßnahme gegen so einen Fachkräftemangel. Und vielleicht ein letztes Beispiel, das war bei uns ein Projekt, das letztes Jahr gelaufen ist und das hat wahnsinnig Anklang gefunden, gerade zum Stichwort Fachkräftemangel. Und zwar komplexe Maschinen, die heute von Menschen bedient werden. Auch dafür werden die Leute immer weniger, die sowas können. Mhm. Oder man setzt dann halt ungelernte Fachkräfte ein und die erreichen nicht mehr das Niveau wie vielleicht die langjährigen Mitarbeiter im Unternehmen. Und die Idee war in dem Projekt, das nannte sich selbstlernende und selbsterklärende Maschine. Also die Maschine, die dem Menschen sagt, wo es zwickt gewissermaßen und wie sie eigentlich bedient werden müsste, um möglichst optimal eingesetzt zu werden. Das haben wir dann mit mehreren Maschinenbauern evaluiert und haben es dann auch in verschiedenen Fachgremien vorgestellt und das wirklich auch hohen Anklang gefunden. Er hat gesagt, ja, das könnte wirklich ein Mittel sein, wenn die Maschine so einfach ist und wirklich selbst darstellt, wenn mal etwas nicht funktioniert, anstatt nur, dass ein rotes Lämpchen angeht, sagt es halt einfach, pass auf, hier Baugruppe A, Komponente B, da klemmt's. Und so, bitteschön, kannst du das erfahrungsgemäß am besten beheben, dass es wirklich auch ein Ungelernter machen kann. Also das sind so Ideen, auf die man dann so kommt und die auch Anklang
finden. Das heißt, die Fehlermeldung wurde quasi auf irgendeinem maschinennahen Visualisierungsgerät ausgegeben oder wie wird das dann gemacht?
Genau, da ist ein Bildschirm an der Maschine. Also da darf kein abstrakter Fehlercode mehr erscheinen, wie es heute der Fall ist. Ne? E0, 08.15.12, wo keiner weiß, erst im Handbuch gucken muss, was es genau bedeutet, sondern da muss ganz klar, einfach, verständlich, sagt die Maschine, was mit ihr los ist. Und wie so ein Servicetechniker oder wie man es vielleicht von der Telefonhotline, die machen es ja auch nicht anders. Wenn der Kunde anruft, sagt, das funktioniert nicht, dann schlagen die auch ein Handbuch auf und sagen, also machen Sie mal das, ne? Haben Sie schon mal geguckt, ist der Stecker drin? Haben Sie schon mal einen ausgeschaltet? Ne? So, ich spitze es jetzt so ein bisschen. Aber dass er halt sagt, die Maschine, so geht man normalerweise mit der Fehlermeldung um. Und wenn ein Ungelernter ist, ihm auch so langsam heranführt, wie diese Maschine eigentlich optimal bedient werden muss.
Und wie geht es jetzt mit diesem Forschungsprojekt dann bei Ihnen weiter? Wird es jetzt fortgeführt irgendwie oder in die breite Masse gestreut?
Es war leider nur ein einjähriges Projekt. Es war vom Land Baden-Württemberg gefördert. Aber weil es so gut angekommen ist, haben wir jetzt eben einen Folgeantrag gestellt. Der ist noch in der Begutachtung. Da ist auch Daumen drücken, dass es da weitergeht.
Okay, schön. Ja gut, also da haben wir schon recht viele Themen jetzt gehabt. Jetzt würde mich zum Abschluss noch mal interessieren, so ein Blick von Ihnen in die Zukunft. Also Sie sind jetzt im Forschungsbereich ja sehr gut unterwegs. Vielleicht können Sie auch mal einen Ausblick geben, was glauben Sie denn im Jahr 2050? An welchen Themen oder werden Sie so wirklich ganz massiv arbeiten?
Das ist natürlich 2050 super weit in der Zukunft. Das sind ja 28 Jahre, wenn ich mal umdrehe, was haben wir vor 28 Jahren gemacht, was wussten wir, was heute passieren wird. Ich glaube, da hätte jeder, der eine Prognose abgegeben hat, wäre schief.
Der Nebeling.
Ja. Klar, also ich kann jetzt alles sagen und wird natürlich alles falsch sein. Was mit ziemlicher Sicherheit bis dahin, so sehe ich das, noch nicht gelöst sein wird, ist genau diese allgemeine künstliche Intelligenz, von der wir gesprochen haben, also die so menschenebenbürtig ist, die werden wir wahrscheinlich da noch nicht haben. Aber es wird trotzdem dran geforscht werden. Das ist sowas wie der heilige Gral in diesem Forschungsbereich. Also dem versuchen tatsächlich viele hinzustreben. Und weil viele dahin streben, gehört für mich auch dazu, sich auch Gedanken zu machen, was ist denn, wenn das tatsächlich gelingt? Also auch die Kehrseite mit zu betrachten. Können wir sowas kontrollieren beispielsweise? Ne? Nicht, dass wir so das Terminator-Szenario haben werden. Die KI erkennt, oh, der Mensch ist eigentlich das Grundübel auf dem Planeten. Den werden wir doch gleich mal los.
Hat sie ja nicht Unrecht.
Ja, hat sie wahrscheinlich nicht mal Unrecht. Wir wollen es vielleicht dann doch nicht haben, dass es so kommt, dass wir uns vielleicht auch wirklich Gedanken darüber machen, können wir sowas auch beherrschen? Mhm. Weil super wäre natürlich, sowas zu haben. Wie jetzt mal einer formuliert, wenn wir genau diese KI auf das Niveau zu bringen, dann ist es die letzte Erfindung der Menschheit. Weil ab dann werden alle zukünftigen Erfindungen von der KI selbst gemacht. Also ne, vielleicht sind dann Probleme, die wir heute haben, Umweltprobleme, Krankheiten sind kein Problem mehr, weil die KI die Probleme für uns löst, aber hoffentlich nicht, indem sie den Menschen eliminiert, sondern sagt, genauso wird Krebs geheilt und so kriegen wir bestimmte Virenskrankheiten in den Griff, das wäre ja super, aber das muss dann eben beherrschbar sein. Und es gehört dann damit dazu, dass wir auch diese Forschung, wie wir sowas beherrschen können, dann eben auf gleichem Niveau mitziehen und erst nachträglich, wenn es wieder mal zu spät ist, auf den Trichter kommen, oh, hätten wir doch und wäre doch schön gewesen, wenn, na dann ist es zu spät.
Ja, also ich weiß, also bis 2050 ist ein weiter Blick. Das wird, glaube ich, noch niemand vorhersagen können, was da ist. Ihnen vielen, vielen Dank, Professor Huber. Es war echt spannend. Das hat Spaß gemacht. Waren tolle Einblicke. Ja. Gerne. Und ich halte Ihnen die Daumen für die weiteren Forschungsprojekte.
Ja, danke. Tschüss.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Ihnen ganz herzlichen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren. KI und ihre Möglichkeiten sind sicherlich Dauerbrenner, über die es sich stundenlang zu reden lohnte. Doch erst die Zukunft wird zeigen, ob irgendwann vielleicht nicht mehr der Mensch die KI optimiert, sondern KI allumfassend den Menschen. KI-gestützte Vorschläge bezüglich unserer Ernährungs- oder Sportgewohnheiten können wir bereits heute nutzen. Doch wo führt die Reise bis 2050 hin? Die Antwort ist leider von der unsicheren Größe Mensch abhängig. Deshalb werden wir uns wohl noch 28 Jahre bis zum Erhalt der Antwort gedulden müssen. Vertreiben wir uns also die Zeit bis dahin mit Weiterarbeiten, um Geld zu verdienen. Also, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.